ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast reden wir im Wesentlichen über militärische oder militärpolitische Themen, die in Zusammenhang stehen mit dem Ukraine-Krieg. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Der heutige Fahrplan, bei den ersten drei Punkten wollen wir versuchen, uns relativ kurz zu fassen, um einen vierten Schwerpunkt sehr ausführlich zu behandeln. Die ersten drei sind die aktuelle Lage, die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und das Ampelaus in Berlin. Punkt vier, also der ausführliche Part, wird Nordkorea sein. Sag ich gleich noch was zu. Zunächst kurz der Hinweis, dass wir aufzeichnen am Dienstag, 12. November 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir hatten ja versprochen, uns des Themas Nordkorea mal ein bisschen umfangreicher zu widmen. Heute ist es also soweit. Dafür haben wir uns ganz spezielle Expertise in den Podcast eingeladen. Und zwar Urs Gerber, Divisionär, außer Dienst, ich hoffe, das heißt bei in der Schweiz genauso. Diejenigen unter Ihnen mit etwas mehr militärischem Hintergrund werden es sicher sofort wissen. Divisionär, ein Schweizer Zwei-Sterne-General. Das Bundeswehr-Dienstgrad-Äquivalent ist Generalmajor. Ja, und was hat Urs Gerber mit Nordkorea zu schaffen? Er war mehrere Jahre quasi Co-Chef einer internationalen Kommission, die den Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea überwacht. Herr Gerber, Grüezi in die Schweiz und schon mal herzlichen Dank, dass Sie heute hier im Podcast dabei sind. Sie können sich ja besser beschreiben als ich, was Sie da genau gemacht haben in Sachen Nord- und Südkorea.
Also mal vorerst guten Tag nach Leipzig respektive nach Berlin. Sehr gerne. Also ich war 5,5 Jahre lang Chef der Schweizer Delegation der Neutralen Überwachungskommission, eine Kommission, die ursprünglich zusammengesetzt war aus 4 Delegationen, von der Südseite Schweden und die Schweiz, von der Nordseite Polen und die Tschechoslowakei. Seit 1995, also nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums, sind nur noch die Schweden und Schweizer mit der Möglichkeit im Südteil der Demarkationslinie zu wirken, die dort den Auftrag haben, den Waffenstillstand gemäß den Vorgaben des Abkommens zu überwachen.
Und Grüezi wird wahrscheinlich heute auch mein einziger Schweizerdeutsch-Versuch bleiben. Sie und Herr Bühler würden sich wahrscheinlich eh anders begrüßen, da Sie sich ja schon eine ganze Weile kennen, nicht?
Ja, genau. Wir kennen uns eine ganze Weile und wir arbeiten immer wieder eng und aus meiner Sicht auch gut zusammen. Servus Urs und Servus nach Bern. In Bern bist du, nicht im Wallis.
Genau.
Schön, dass du bei uns bist.
Kann man sagen, mal kurz beschreiben, woher Sie sich kennen?
Also ich habe bis letztes Jahr in Genf am Geneva Center for Security Policy einen Kursus oder ein Seminar für höhere Stabsoffiziere mitgeleitet. Und da ist General Bühler, Erhard, ist dort als Referent aufgetreten und da haben wir uns kennengelernt und haben dann eben, wie er bereits angetönt hat, dann weitere Aktivitäten zusammen unternommen.
Und wir haben Sie, Herr Gerber, schon von Anfang an heute im Podcast dabei, weil es natürlich interessant ist zu erfahren, wie man in der Schweiz, besser gesagt, wie Sie als Schweizer auf die Ereignisse schauen, auf die Ereignisse in den USA, auf die hier in Deutschland, natürlich auf die in der Ukraine. Vielleicht können wir auch gleich bei der aktuellen Lage mal bei Ihnen beginnen, Herr Gerber. Wie stellt sich Ihnen denn aktuell die Situation im Ukraine-Krieg dar?
Also ich möchte Erhard Bühler nicht vorgreifen, weil er ist eigentlich der große Spezialist. Im Moment sehen wir ja, dass die Ukraine zumindest militärisch ziemlich unter Druck ist, aber das noch halten kann. Und dass im Moment natürlich von verschiedenen Seiten, nicht zuletzt auch aus bezüglich der Implikationen der Wahl von Donald Trump zum 47. Präsidenten, was wir dann noch kurz ansprechen werden, dass hier einige Unbekannte hineinkommen, wie das weitergeht, insbesondere wie sich die Unterstützung seitens des Westens ausformulieren wird. Und dann werden wir ja auch noch darüber sprechen, welche Implikationen sich ergeben durch die Präsenz der nordkoreanischen Truppen in der Ukraine.
Da will ich gleich mal kurz anfragen, wie und als was nehmen Sie denn diese mögliche Teilnahme von nordkoreanischen Soldaten an diesem Krieg wahr?
Also grundsätzlich ist das ja ein Versprechen, dass Kim Jong-un, also der Herrscher in Nordkorea, jetzt den Tatbeweise bringt, dass diese strategische Partnerschaft, die übrigens gestern auch von nordkoreanischer Seite ratifiziert worden ist, wo ja im Artikel 4 eine Art gegenseitige Beistandsverpflichtung drin ist. Und ich sehe das insbesondere eben als Tatbeweis, dass es Kim Jong-un damit ernst meint, um damit eben auch Gegengeschäfte und Gegenleistungen zu erhalten. Damit haben wir ja jetzt zwei Faktoren nordkoreanischer Beteiligung. Einerseits der doch erheblichen Munitionslieferungen, die schon mal gelaufen sind und noch laufen, und jetzt eben auch der Truppen. Aber damit hat sich natürlich Nordkorea und dessen Führung insofern in eine gute Position gesetzt, um dann eben auch Gegenleistungen in anderen Bereichen, nicht zuletzt in Technologie, zu erhalten.
Reden wir ausführlicher drüber im, ich sag mal, zweiten Teil dieses Podcasts. Aber wir sind damit, was die aktuelle Lage betrifft, auch schon wieder im Gebiet Kursk. Dort sollen ja die Nordkoreaner stationiert sein, Herr Bühler, wie offenbar auch mehrere 10.000 russische Soldaten, die man da zusammengezogen hat, um ukrainisch besetzte russische Gebiete zurückzuerobern.
Also die Besetzung dauerte jetzt schon 3 Monate an. Wir erinnern uns, Herr Deisinger, dass der Generalstabschef der russischen Armee, General Gerasimov, seinem Oberbefehlshaber bereits Anfang August öffentlich versprochen hat, den ukrainischen Angriff in der Region Kursk innerhalb von Tagen zurückzuschlagen. Das ist, wie wir gesehen haben, bisher nicht geschehen. Es gibt jetzt das Gerücht in der Ukraine, dass Putin angeordnet habe, bis 20. Januar, also dem Tag der Inauguration von Präsident Trump, die Region Kursk wieder vollständig in Besitz zu nehmen. Warten wir ab, was passiert. Nach wie vor kontrollieren die Ukrainer ca. 50% des Gebiets, das sie in dem schnellen Vormarsch im August besetzt haben. Ja, es gibt auch Aussagen des ukrainischen Generalstabs und jüngste Schlagzeilen im Westen, dass die Russen mittlerweile ca. 50.000 Soldaten in der Region Kursk zusammengezogen haben. Das ist aber nichts Neues. Also das haben wir ja vor einigen Wochen schon gesagt. Wir haben die Zahl 50.000 auch genannt. Es gibt dort in dieser südlichen Region Kursk nach wie vor Kämpfe, die sehr beweglich, auch mit mechanisierten Kräften, aber ohne eine klare Frontlinie geführt werden. Und die Geländegewinne auf beiden Seiten, die haben die Russen, haben auch die Ukrainer, die sind gering. Manchmal kann man auch nur sagen, dass die eine oder andere Kriegspartei auch nur temporär einen bestimmten Geländeabschnitt kontrolliert, aber nicht dauerhaft.
Man kann lesen, dass manche erwartet, dass es da demnächst einen Großangriff der Russen geben würde, ohne dass sie das jetzt vorhersagen sollen, Herr Bühler. Also müssen wir aber damit rechnen, dass es quasi nur eine Frage der Zeit ist, bis die ukrainische Besetzung dort Geschichte ist?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was die Zeitlinie war und die Geländelinie, die sie halten wollen am Ende. Das können wir beide nicht sagen. Es kann durchaus sein, dass sie, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass sie den Endzustand definiert haben, bevor sie überhaupt den Angriff gestartet haben. Und je nachdem, was dann die Absicht ist in diesem Endzustand, wird sich herausstellen, ob sie zügig abziehen oder ob sie an einer bestimmten Linie, zum Beispiel der von Ost-West laufende Fluss, dort dann sich zur Verteidigung einrichten und versuchen, die südliche Region Kursk noch länger zu halten.
Wie es aussieht, haben die Russen diese mehreren 10.000 Soldaten im Gebiet Kursk mobilisieren können, ohne dass es größere Auswirkungen auf andere Frontabschnitte hat. Denn es sieht ja nicht so aus, als würden die Russen an den anderen Brennpunkten, wenn wir jetzt dazu mal kommen, plötzlich größere Schwäche zeigen.
Nein, das tun sie nicht. Sie greifen nach wie vor an, nach wie vor auch in dem bekannten Schwerpunkt bei Pokrovsk oder zwischen Pokrovsk und Wolyda, etwa 50 Kilometer entfernt. Sie haben allerdings, und das muss ich schon mal ansprechen, gravierende Verluste jetzt in den letzten Tagen gehabt. Also schon allein der Oktober war der verlustreichste Monat im gesamten Krieg für die Russen. Der gestrige Tag dürfte der verlustreichste Tag überhaupt in diesem Krieg gewesen sein für sie, mit nahezu 2000 getöteten oder schwer verletzten Soldaten. Die Zahlen stammen allerdings von den Ukrainern, aber sie sind einigermaßen belastbar, wenn man als Referenz das nimmt, was auch von den Geheimdiensten kommt. Also die Russen haben aus den Gebieten von Kharkiv an der Nordfront und Saporischschja an der Südfront definitiv Truppenteile in die Region Kursk verlegt. Das sind jetzt bekannte und namhafte, einsatzerfahrene Truppenteile, insbesondere der Luftlandekräfte, aber auch der Marineinfanterie. Es sieht so aus, dass die Russen jenseits der Zahlenangaben, die seit Wochen unverändert sind, jetzt nach fast 3 Monaten die Möglichkeiten suchen, die Ukraine aus Russland zu vertreiben. Das ist jedenfalls die erklärte Absicht. An den anderen Frontabschnitten ist die Lage unverändert so, dass die Russen im Schwerpunkt Pokrovsk Boden gut machen. Es sieht so aus, als wollen die Russen Churakove, die Stadt südlich des gleichnamigen Stausees, in Kürze erobern. Sie greifen dazu aus Norden an, aus Osten und aus Süden, also aus dem Bereich Wolyda. Die Lage ist dort schwierig für die Ukraine. Sie müssen dort in einem beweglichen Verzögerungsgefecht versuchen, ihre eigenen Kräfte zu schonen und größere Verluste zu vermeiden. Sie müssen aber auf der anderen Seite eben deshalb auch zurückgehen. Ich sage, es ist schwierig, aber es ist nicht alarmierend, wie ich es heute Morgen gehört habe. Alarmierend würde ja bedeuten, dass es irgendwie überraschend kommt. Das kommt nicht überraschend, sondern das ist von langer Hand ja schon abzusehen gewesen. Da haben wir auch vor längerer Zeit schon drüber gesprochen, dass die Russen dort versuchen, die Front zu verkürzen und diesen Bauch zu bereinigen da zwischen Pokrovsk, Churakove und Wolyda. An den anderen Frontabschnitten ist die Lage tatsächlich unverändert. Also die üblichen Brennpunkte Chassiv Yar und Toretsk beispielsweise gibt es keine Veränderungen auf dem Boden. Bei Kupjansk kleinere Geländegewinne südlich von Kupjansk, also dort Richtung Oskil. Es gibt Kämpfe an der Südfront, insbesondere an der Grenze zwischen Donetsk und Saporischschja. Dort erwarten die Ukrainer auch einen größeren Angriff der Russen. Ob der tatsächlich kommt, kann man noch nicht sagen. Also jedenfalls sind die großen Verbände, die dort beschrieben werden, noch nicht für uns Außenstehende zu beobachten. Und letztlich, wenn man sich die Dnipro-Front anschaut, also das linke Dnipro-Ufer, dort ist es nach wie vor so, dass die Ukrainer auf dem linken Ufer sind, temporär häufig, dass sie versuchen, die Russen daran zu hindern, mit insbesondere Drohnen die Großstadt Cherson anzugreifen. Hier ist tatsächlich ein Phänomen zu beobachten, dass wir bei der Belagerung von Sarajevo bereits russische Soldaten, die zur Schulung an Drohnen eingesetzt werden, Drohnen fliegen lassen in die Großstadt hinein und dort Jagd auf Zivilisten machen. Also ein Muster, das man auch da in dem Krieg zwischen Serben und Bosnien und Kroaten in Sarajevo gesehen hat.
Schauen wir mal noch auf die Angriffe auf Ziele im Hinterland des jeweiligen Gegners. Macht es nur den Eindruck, dass die Russen ihre Angriffe da intensiviert haben, weil es vielleicht gestern, vorgestern beispielsweise so viele Drohnen waren? Oder ist das tatsächlich so, also wenn man mal die ganze letzte Woche heranzieht?
Also die Anzahl der Shahid-Drohnen bzw. Drohnen, die heute schon in Russland nach diesem Modell Shahid produziert werden, die Anzahl hat tatsächlich zugenommen in den letzten Tagen und Wochen. Jetzt in den letzten Tagen 76 beispielsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag, dann die Rekordzahl von 145 in der Nacht von Samstag auf Sonntag. immer wieder einzelne Marschflugkörper und ballistische Raketen dazwischen. Das ist das gleiche Muster, das wir seit 2 Monaten erleben. Bemerkenswert sind aber 2 Punkte. Immer mehr Drohnen, in den letzten Tagen etwa die Hälfte, werden durch elektromagnetische Störsignale abgefangen, sodass sie wirkungslos bleiben. Und der zweite Punkt ist, die Russen setzen immer mehr Täuschdrohnen ein. Also Drohnen, die unbewaffnet sind, nicht mit Sprengstoff beladen sind, die aber den Zweck haben, die ukrainische Luftverteidigung zu überlasten. Und selbst diese unbewaffneten Drohnen in großer Zahl erreichen dann aber auch den Zweck, landesweit Luftalarm auszulösen, die Menschen in die Bunker zu treiben. Also selbst unbewaffnete Drohnen können beitragen dazu, dass die Bevölkerung terrorisiert wird. Und das ist offenkundig das Ziel dieser seit etwa Ende 2022 anhaltenden Kampagne.
Das zu den Aktionen der Russen. Die Ukrainer, Herr Bühler, waren natürlich auch aktiv.
Lassen Sie mich zu den Russen noch mal was sagen, was auch bemerkenswert war am Wochenende. Das, was ich gerade zu den Drohnen gesagt habe, das gilt erst recht für diese vereinzelten Einsätze von Marschflugkörpern und ballistischen Raketen kurzer Reichweite, die ja besonders schwer abzufangen sind. Immer wieder werden Wohngebäude getroffen, wie vorletzte Nacht in Kryvyi Rih. Der große Angriff mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen, der erwartet worden ist, ist aber weithin ausgeblieben. Aber die Ukrainer sind nach wie vor überzeugt, dass er bald kommen wird. Also von der Nacht von Sonntag auf Montag sah es dann tatsächlich so aus. 8 große strategische Bomber starteten tief in Russland und nahmen Kurs auf die Ukraine bzw. die Räume, von denen üblicherweise die Marschflugkörper von diesen Flugzeugen abgefeuert werden. Jede dieser Bomber kann mit 8 Marschflugkörpern bewaffnet werden. Das ist also schon ein großes Arsenal, was da angeflogen kam. Es kam aber nicht zum Angriff. Und das ist das Besondere daran. Es aber selbst so ein Scheinangriff, und man kann es auch eine russische Übung nennen, hat seine Wirkung. Also Luftalarm nach Start dieser Bomber, und das ist die Parallele jetzt zu den Drohneneinsätzen, Luftalarm in der gesamten Ukraine, der dann stundenlang anhält, solange die Flugzeuge in ihren Angriffsräumen sind. Also auch hier ein Beitrag zum Terror auf die Bevölkerung.
Mit solchen Bombern kann die Ukraine natürlich nicht agieren und arbeiten. Bei den Ukrainern, wenn die in Richtung russische Ziele anfliegen, dann sind das ja im Prinzip fast immer Drohnen, ne?
Das sind immer Drohnen, aber auch, und das hatten Sie vorher ja gefragt, auch die Ukrainer waren aktiv. Also ein größerer Angriff mit Drohnen auf die Region Moskau mit Auswirkungen auf die 3 Flughäfen der Stadt, die gesperrt werden mussten. Ziel war aber dort eine Raffinerie in der Region Moskau. Neu ist ein Angriff auf einen Hafen im Kaspischen Meer mit Drohnen. In dem Hafen waren Flugkörper, Schnellboote untergebracht, die auch getroffen worden sind. Wir erinnern uns, dass diese Raketenschnellboote im Schwarzen Meer waren, aber dann wieder zurückgebracht worden sind, dort, wo sie ursprünglich stationiert sind, nämlich ins Kaspische Meer, um der Bedrohung auszuweichen. Aber, wie wir gerade sehen, selbst dort sind sie nicht sicher vor den weitreichenden Angriffen der Ukrainer. Es gab dann Angriff auf eine Chemiefabrik in der Region Tula, auf ein Munitionsdepot in der Region Bryansk. Das ist ein Munitionsdepot, ein strategisches Munitionsdepot für Raketen und für Artillerie. Schwere Explosionen und Sekundärexplosionen, die auf explodierende Munition in dem Lager hindeuten, waren im Internet zu sehen. Also offenbar ist das Depot schwer getroffen worden. Und letztlich, das war in der letzten Nacht ein Treibstoffdepot in der Region Belgorod.
Alles in allem muss man aber feststellen, dass die Abschussquote ja auf beiden Seiten ziemlich hoch ist. Das heißt ja wieder, eigentlich müssen ja beide Seiten immer massive Schläge vorbereiten, wenn irgendwie die Aussicht bestehen soll, dass dann tatsächlich Ziele getroffen werden, oder?
Ja, wobei ich das Wort massiv auf die Zahl der Flugkörper beschränken würde, denn die Ukraine mit ihren Drohnen, mit ihren geringen Sprengstoffzuladungen, die sie da haben auf weite Entfernungen, die sind natürlich nicht in der Lage, irgendwelche gehärteten Ziele zu treffen, wie es die Marschflugkörper oder die Raketen der Russen machen können.
Frage mal noch.
Aber sie müssen, um der Luftverteidigung auszuweichen, da haben Sie vollkommen recht, müssen zahlenmäßig einen hohen Ansatz wählen, damit überhaupt einige der Drohnen dann durchkommen.
Frage wollte ich noch stellen, kurz generell zu den ukrainischen Angriffen auf Munitionsdepots, auf Treibstofflager, Raffinerien beispielsweise. Wenn man all das aus den vergangenen Wochen mal nimmt, da mag also jedes Ereignis für sich ein auffälliges sein, teilweise sogar spektakulär. Allerdings drücken die Russen ja nach wie vor durchaus erfolgreich. Was ist denn die realistische Wirkung der Angriffe auf Munitionslager und so weiter? Die scheinen die Russen ja im Ergebnis nicht sonderlich zu beeinträchtigen.
Also ich glaube, Ihre Beobachtung ist richtig, aber muss sie in zwei Punkten ein Stück weit relativieren. Also mit mehr weitreichenden Waffen kann natürlich auch mehr Wirkung auf solche Ziele erreicht werden. Insbesondere, wenn es weitreichende Waffen sind mit entsprechender Sprengkraft. Dazu müssen der Ukraine allerdings auch mehr von diesen Waffen geliefert werden. Und vor allen Dingen müssen die Auflagen fallen, sie nicht in Russland einsetzen zu dürfen. So wie es die Franzosen uns vormachen. Sie haben eine erneute Lieferung von Marschflugkörpern Scalp angekündigt und gleichzeitig auch nochmals gesagt, dass es keine Auflagen gibt, wenn sie Ziele auch in Russland angreifen, wenn von diesen Zielen ein operatives Risiko, eine operative Bedrohung für die Ukraine ausgeht. Also ganz im Gegensatz zu den Briten und zu den Amerikanern.
Aber auch das, Herr Bühler, Herr Bühler, relativiert sich doch auch wieder, wenn man die Zahl anschaut, die die Franzosen liefern. Ich glaube, jetzt waren es 10 solcher Skype-Marschflugkörper, die da geliefert werden können.
Ja, natürlich. Also ich wollte auch nicht damit sagen, dass das ausreichend ist, sondern dass wir insgesamt mehr liefern müssen an weitreichenden Waffen. Und das schließt auch Länder wie Deutschland ein. Und andere Länder haben auch weitreichende Waffen. So ist es ja nicht. Also ich will auf den operativen Zwang hinweisen, der dadurch entsteht, dass an der Frontlinie die russische Armee nicht zu schlagen ist. Das hatten Sie ja neulich mal hinterfragt auch. So dass man eigentlich die Grundlagen entziehen muss. Das ist das Entscheidende. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, warum man diese Beobachtung, die grundsätzlich richtig ist, relativieren muss. Man kann schon von einer Wirkung ausgehen, die man auch sehen kann. Also selbst mit den Drohnen aus ukrainischer Produktion. Flugzeuge müssen auf Flugplätze tiefer in Russland zurückgenommen werden und sind zurückgenommen worden. Über die Raketenschnellboote haben wir gesprochen im Kaspischen Meer. Aber selbst da werden sie nun getroffen. Die Bedrohung mit ballistischen Raketen, insbesondere aus der Region Belgorod, hat sichtbar nachgelassen. Und die Russen scheinen Munitionsprobleme zu haben. Das Artillerieverhältnis hat sich zugunsten der Ukraine verändert, auch durch Munitionslieferungen aus dem Westen, aber eben auch durch Verluste bei den Russen. Aber sicher, Sie haben recht, da muss und kann mehr gemacht werden.
Okay, machen wir einen Punkt unter die aktuelle Lage und kommen wir kurz zu zwei Ereignissen, die die vergangene politische Woche ja geprägt haben. Fangen wir mal mit Donald Trump an, der wird wieder US-Präsident werden und vielleicht jetzt mal das Wort wieder an Sie, Herr Gerber in der Schweiz. Urs Gerber, Divisionär AD, ist uns heute zugeschaltet. Mit welchem Gefühl schauen Sie denn auf diese kommende Zeit?
Also man hat sich ja grundsätzlich darauf vorbereiten können. Die Wahrscheinlichkeit, dass er der nächste Präsident wird, hat sich, ich sage nicht mal abgezeichnet, aber doch hat man damit rechnen müssen. Die Gefühle hier, ich spreche jetzt mal erstens mal aus der Schweiz, die Gefühle sind eigentlich sehr geteilt. Einerseits ist die Person des Präsidenten, die eigentlich im überwiegenden Teil auf mindestens Fragezeichen stößt, wenn nicht sogar Ablehnung. Andererseits auf die Auswirkungen, die die neue Administration zumindest in deren Ausrichtung, wie sie jetzt bekannt ist, auf einerseits die amerikanische Innenpolitik, aber selbstverständlich eben auch auf die Hotspots, die wir in diesem Podcast besprechen. Einerseits die Ukraine, wo man hier doch mit einiger Besorgnis reinschaut. Und ich darf hier anknüpfen bereits bezüglich Korea. Insgesamt, ich war kürzlich in Korea und dort war man, ich würde sagen, wahrscheinlich besorgter, als man das hier in der Schweiz ist, für eine nächste Präsidentschaft, weil die Erfahrungen, die man in der ersten Präsidentschaft Trump gemacht hat, waren zwar spektakulär, aber letztlich eigentlich immer wieder mit Problemen behaftet, vor denen man jetzt für eine zweite Amtszeit noch mehr Besorgnis hat als schon damals.
Und Herr Bühler, was erwarten Sie, also bezogen auf die militärpolitischen Aspekte von der nächsten Trump-Präsidentschaft?
Also was ich erwarte, das muss ja nicht unbedingt eintreten, aber ich will es auch nicht so nennen, dass ich sage, ich hoffe, sondern ich sag's mal so, ich bin zuversichtlich, dass die Amerikaner weiter Berechenbarkeit zeigen, dass sie den Zusammenhalt der NATO weiter aufrechterhalten, weil es eben auch in ihrem Interesse ist. Und jenseits allen Getöses da in der ersten Amtszeit von Trump hat ja die berechtigte Kritik, dass die Europäer zu wenig für ihre Sicherheit tun, mit dazu beigetragen, dass die NATO dadurch gestärkt wurde und dass nun die meisten Europäer die Lage erkannt haben, noch nicht alle, und mehr für ihre Verteidigung tun.
Und für uns in Deutschland bedeutet das doch sicher, dass der Druck noch viel stärker werden wird, auch noch deutlich mehr für die Verteidigung auszugeben als bisher. Deutlich mehr als die bislang mühsam erreichten 2% des Bruttoinlandsproduktes.
Also erstmal muss man sagen, dass die 2% mittelfristig aus meiner Sicht nicht gesichert sind. Es besteht sogar die Gefahr, dass das eine Eintagsfliege bleibt. Oder anders ausgedrückt, gesichert ist das mit der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung der Bundesregierung keineswegs. Sieht da eher nach hohlen Versprechungen aus. Und zweitens, ich glaube, das ist auch wichtig, wir müssen den Druck aus Amerika nicht überbetonen. Wir sehen ja selbst nach der Analyse der Bundesregierung, dass Russland die größte Gefahr für die europäische Sicherheitsordnung darstellt. Und das ist ein Satz aus der nationalen Sicherheitsstrategie. Und Russland in 5 bis 8 Jahren soweit sein könnte, dass die NATO-Staaten unmittelbar bedroht sind. Deshalb die Aussage unseres Verteidigungsministers, dass wir in 3 bis 5 Jahren soweit sein müssen, dass die Russen glaubhaft von einem solchen Unterfangen abgehalten werden. Das ist keine Erkenntnis, die ein Verteidigungsminister oder auch ein Generalinspekteur aus dem Bauch heraus äußert, sondern das ist Ergebnis einer nüchternen Analyse, das im Übrigen ressortübergreifend angestellt wird. Also die Erkenntnis ist bei uns vorhanden, allein es fehlt die konsequente Umsetzung dieser Erkenntnis. Und das hat mit Amerika zunächst gar nichts zu tun. Ja, und drittens, dritter Punkt, der mir auch wichtig ist, es hat natürlich auch eine transatlantische Dimension. Das ist aber nicht neu und keineswegs nur Ergebnis des Wahlsieges von Donald Trump. Das haben seit mindestens den 90er Jahren alle amerikanischen Regierungen gesagt, ganz offen, wenn auch nicht in dieser Trumpschen Wortwahl. Ich glaube, da muss man ein Stück weit die Person Trump und die Sache trennen.
Ich will ganz kurz mal zu diesem 2% noch nachfragen. Ich glaube, das habe ich Sie noch nie gefragt in diesem Podcast. Diese Rechengröße, also 2% des Bruttoinlandsproduktes, diese Rechengröße bezogen auf das BIP, ist doch eigentlich irgendwie eine komische. Also wenn wir jetzt, nehmen wir an, eine Weile in der Stagnation oder in der Rezession hängen, wenn das BIP nach unten ginge, hieße das ja, wir müssten dann auch wieder weniger für Verteidigung ausgeben. Das Dumme ist nur, dass sich potenzielle Gegner nicht danach richten. Oder um es mal ganz platt zu sagen, also wenn man erarbeitet, dass man an einer bestimmten Stelle vielleicht, weiß nicht, 100 Raketen braucht, dann braucht man die ja grundsätzlich, also immer. Man braucht nicht plötzlich weniger, weil man weniger Geld zur Verfügung hat.
Ja, also die Kritik ist berechtigt. Das 2%-Ziel wird da immer so plakativ verwendet, so als Richtgröße. In Wahrheit ist es natürlich an Fähigkeiten gebunden. Ganz konkret die gemeinsam entwickelten NATO-Streitkräfteziele bezüglich Anzahl von Truppenteilen, Großgerät, Munition, die dann aufgeteilt werden auf die Nationen. Zusätzlich gibt es die Forderung, mindestens 20% der Verteidigungsausgaben für Investitionen auszugeben, damit die Verteidigungsausgaben eben nicht nur Betriebskosten sind, insbesondere Personalkosten, einschließlich der Pensionierten, so wie ich, bestehen. All diese Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, waren Bestandteil der jeweiligen Beschlüsse auf den NATO-Gipfeln, insbesondere beginnend in Wales 2014, aber auch dann in allen anderen Folgegipfeln. Aber so in der politischen Diskussion, in der öffentlichen Diskussion wird das immer verengt auf 2%. Und da haben Sie vollkommen recht, das hängt natürlich ab, wie sich das BIP dann entwickelt.
Aber auf die Investitionsgeschichte will ich heute mal nicht eingehen, sonst nehmen Sie sich bestimmt eine Stunde Zeit, um sich wieder aufzuregen. Das scheint ja so ein bisschen Ihr Spezialthema zu sein. Haben wir schon öfter im Podcast drüber gesprochen. Herr Gerber, wie macht man das bei Ihnen in der Schweiz eigentlich? Also Ihnen kann ja eigentlich egal sein, was Trump zum Beispiel will. Sie sind nicht in der NATO, auch nicht in der EU. Trotzdem müssen Sie Landesverteidigung organisieren. Ist das ein Posten bei Ihnen, der beispielsweise, was die Ausstattung mit Mitteln betrifft, also Investitionen, der immer unstreitig ist?
Also wir sind weit davon entfernt, dass das unstreitig ist. Wir sind mitten in einer relativ großen Diskussion. Allerdings ist bei uns die Zielgröße nicht 2%, sondern wir streiten uns um 1% des Bruttoinlandproduktes. Also da wären wir dann noch weiter zurück. Bezüglich der generellen Lage und jetzt der möglichen Implikationen der neuen amerikanischen Administration gibt es bei uns zwei Denkrichtungen. Das ist die eine, die sich stark auf die Neutralität stützt, um nicht zu sagen, hinter der Neutralität versteckt und sagt, wir sind ja außen vor und damit sind wir eigentlich auch nicht Teil eines Ganzen. Und dann gibt es zunehmend auch die Erkenntnis, und die setzt sich wahrscheinlich mittelfristig dann durch, dass sich die Schweiz eben nicht, also in sicherheitspolitisch insbesondere, nicht aus Europa verabschieden kann, sondern dass wir letztlich ein Teil eines Ganzen sind, zwar territorial relativ gut positioniert, aber letztlich die modernen Mittel, die zur Verfügung stehen, die können auch Ziele in der Schweiz treffen. Und wir wissen ja, spätestens seit der Aggression in der Ukraine, dass die Russen die Schweiz nicht mehr als neutral betrachten. Und von dem her ist diese Diskussion voll im Gange. Und letztlich weiß im Moment eigentlich wissen die Streitkräfte mehr oder weniger, was sie für Fähigkeiten brauchen müssten. Allerdings sind da zwei Hürden. Das eine ist die Finanzierung. Erhard Bühler hat das angesprochen. Das ist hier auch eine sehr große Diskussion. Und dann zweitens insbesondere auch die Frage der Prioritäten. Also was ist jetzt dringlicher als das andere, damit dass wir uns einer möglichen Bedrohung und allenfalls sogar eine Verwicklung in einen kinetischen Konflikt wehren könnten.
Und weil wir bei Trump waren, Sie waren ja bei der Kontrolle eines Waffenstillstands betraut, also Nordkorea, Südkorea. Ein solcher muss ja erstmal hergestellt werden und dann auch sichergestellt werden und hat ja erstmal Waffenstillstand nichts mit Frieden zu tun. Es kann ja nur eine Vorstufe zum Frieden sein. Was halten Sie denn, Herr Gerber, von dieser Trump-Ankündigung, also quasi binnen eines Tages Frieden schaffen zu können zwischen Russland und der Ukraine?
Rhetorisch gesehen tönt das enorm gut und das entspricht wahrscheinlich seiner persönlichen Befindlichkeit, dass man diesen Deal eben nicht nur findet, sondern auch schnell umsetzt. Aber grundsätzlich habe ich natürlich große Vorbehalte. Ich kann Ihnen einfach das Beispiel Koreas aufzeigen. Übrigens ein Szenario, das ja immer wieder auch schon in Amerika beispielsweise besprochen worden ist, dass es in eine Art koreanisches Szenario ausmünden würde. Aber ich darf daran erinnern, dass schon nur dieser militärische Waffenstillstand in Korea brauchte ziemlich genau 2 Jahre, um auf den Stand zu kommen, wie wir ihn plus minus heute haben. Also das sind große Rahmenbedingungen, die zuerst geschaffen werden müssen. Und als Historiker darf ich noch daran erinnern, dass eigentlich in Korea der Waffenstillstand nur zustande kam, weil im März 1953 Josef Stalin überraschend gestorben ist. Weil erst das hat dann den Durchbruch geschafft, dass man überhaupt auf die Lösung gekommen ist, wie sie jetzt ist, die ja letztlich politisch noch keine Lösung ist, zumindest dort. Also wenn man dort Parallelen ziehen will, ist das eigentlich kein anzustrebendes Ziel und schon gar nicht in einem Tag.
Sind, Herr Bühler, mögliche Bestandteile einer Trumpschen diplomatischen Offensive bekannt geworden in dieser Hinsicht? Was halten Sie denn von dem, was da aktuell bekannt ist? Also, und was, man muss es ja vorsichtig formulieren, was dem Team von Donald Trump zugeschrieben wird?
Ja, ich glaube, man muss das vorsichtig formulieren. Es gibt ja unterschiedliche Aussagen, wie Sie schon sagen. Mancher will sich ja auch durch öffentliche Aussagen in Erinnerung bringen. Schließlich geht es ja in diesen Wochen darum, viele Positionen in der amerikanischen Regierung neu zu besetzen. Und nicht nur in der Spitze, so wie es bei uns in der Regel stattfindet, sondern in einem viel größeren Umfang als bei uns in den Ministerien. Also wenn man jetzt für unser Gespräch den Bericht des Wall Street Journals als Grundlage nimmt, dann werden Teile einer möglichen politischen Initiative sichtbar. So würde ich das ausdrücken. Also erstens das Einfrieren der Frontlinie. Da hat Urs Gerber darauf hingewiesen, wie lange sowas dauert, bis da ein Waffenstillstand zustande kommen kann. Zweitens die Verpflichtung der Ukraine, mindestens 20 Jahre neutral zu bleiben. Da muss ich sagen, die Ukraine war neutral, als sie 2014 erstmals angegriffen worden ist. Neutralität schützt heute auch nicht in einem Szenario mit einem Kriegsbild, in dem Grenzen keine Rolle mehr spielen, jedenfalls für einen solchen Aggressor, wie Russland es zurzeit ist. Drittens Waffenlieferungen der USA an die Ukraine zur Abschreckung, und zwar in einem erheblichen Umfang, genau in dieser Zeitspanne, die ich gerade genannt habe. Und schließlich eine Pufferzone entlang der Waffenstillstandszone, gesichert durch eine Schutztruppe. Also nicht durch eine Kommission, so wie es Urs Gerber wahrgenommen hat, sondern eben durch eine Schutztruppe.
Ich hatte von britischen Soldaten gelesen, die einer solchen Schutztruppe angehören könnten, die einen solchen Waffenstillstand absichern sollen. Aber das können ja nicht nur britische sein, oder?
Naja, der Wenn Punkt überhaupt. Aus dem Trump-Lager ist schon so, das sollen europäische sein. Also, dass es nur britische sind, das ist auszuschließen, auch aufgrund des Personalumfangs der britischen Armee, also der Landstreitkräfte. Es geht aber nicht nur um die Frage der Nationalität der Soldaten. Dahinter steckt eine viel wichtigere Frage zunächst mal. Welche Organisation soll denn die Schutztruppe führen? Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, das ich zum Schluss nenne, mit welchem Mandat, mit welchen Aufgaben, mit welchen Befugnissen? Also wenn man sich das Mandat anschaut, das kann ja gehen von nur Beobachtung, so wie wir es an der Grenze zwischen Israel und Libanon sehen, schon seit Jahren, Jahrzehnten. Oder wie ab 2014 durch die OSZE im Osten der Ukraine oder durch ein robustes Mandat zur Durchsetzung der Bestimmung der Waffenstillstandsvereinbarung. Und dann stellt sich die Frage, wer führt das? Welche Organisation macht das? Kann das die OSZE? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht ein robustes Mandat. Die EU, auch die EU nicht. Die Vereinten Nationen. Auch nicht. Eine Koalition von freiwilligen Staaten unter Führung eines Staates, ja, schon eher, aber wer soll das sein? Wer soll der Staat sein? Wer sollen die freiwilligen Staaten sein? oder soll es sogar die NATO machen? Das bleibt alles offen. Das sind also viele Fragen hinsichtlich des Mandats und der Organisation bei diesem Punkt einfach offen.
Na, wenn es europäische Soldaten sein sollen, dann ist ja zumindest die Wahrscheinlichkeit groß, dass alle oder die meisten dieser Soldaten, die da einen Waffenstillstand absichern sollen, aus NATO-Staaten kommen würden. Also aus Staaten, mit denen sich der russische Präsident im Krieg sieht. Wie soll denn das funktionieren? Also mal gesponnen, eine russische Rakete auf ein Truppenlager beispielsweise der Briten. Ja, und dann haben wir noch einen viel größeren Krieg.
Ja, deshalb muss man ja das hier auch wieder zu Ende denken. Was soll denn der Endzustand sein? Wir wollen ja nicht eine Situation haben, wo wir dann nach 70 oder 80 Jahren immer noch in dem Zustand sind, so wie es auf der koreanischen Halbinsel ist, sondern wir wollen ja möglichst die Sicherheitsarchitektur in Europa wieder so gestalten, dass man hier gefahrlos leben kann. Und das wird nicht der Fall sein, wenn man sich eine solche Konstruktion ausdenkt, in dem der Waffenstillstand erstmal beschlossen wird, aber alles andere offen gelassen wird. Und dann kommen solche Fragen natürlich hoch, was passiert, wenn eine robuste Schutztruppe das Mandat tatsächlich durchsetzen will und vor allen Dingen nicht nur will, sondern auch muss. Also beispielsweise, wenn ein Angriff mit Flugzeugen auf die Ukraine über die Waffenstillstandszone erfolgt oder dergleichen Bedrohung mehr oder die Rakete, die Sie gerade beschrieben haben.
Dann müssen am Ende vielleicht doch die Schweizer ran, Herr Gerber.
Ich kann dem, was Erhard Bühl gesagt hat, nur zustimmen. Ich glaube, wenn wir den Begriff Schutztruppe, da verbirgt sich ja eine gewisse Erwartungshaltung. Das heißt, dass diese Schutztruppe eigentlich in der Lage sein sollte, die Rahmenbedingungen sicherzustellen. Das heißt also, dass die Ukraine dann neutral bleiben könnte. Und wenn ich mir das dann anschaue und davon ausgehe, was logischerweise der Fall sein muss, dass beide Seiten dieser Schutztruppe und den kräftestellenden Staaten zustimmen werden, dass ich da schlecht eine Konstellation sehe, dass beide Seiten dahinter stehen würden. Ob die Schweiz da eine Rolle spielt, hängt dann auch vom Mandat ab, wie Erhard Bühler das gesagt hat. Wir haben bei uns im Moment rechtlich ganz klare Vorgaben, also ohne Mandat der Vereinten Nationen oder allenfalls der OSZE, welche aus meiner Sicht beide nicht in Frage kommen, könnten wir einer solchen Schutztruppe schon gar nicht bei einer solchen Schutztruppe mitmachen. Also ich sehe hier ganz große Schwierigkeiten, eben auch dann bezüglich der Fähigkeiten, die ein Niveau erfordern würden, welche nur Staaten erbringen können, die aus meiner Sicht wahrscheinlich zumindest von der russischen Seite nicht akzeptiert würden.
Okay, dann noch ganz kurz jetzt eine Sache aus der vorigen Woche, das Ampel-Aus in Deutschland. Herr Gerber, tangiert Sie das in der Schweiz eigentlich auch oder reicht da einmal Kopfschütteln über die Deutschen und dann geht man wieder seinem Tagesgeschäft nach?
Also es steht uns nicht zu, Kopf zu schütteln, aber ich darf wahrscheinlich wiedergeben, was ich in Gesprächen in meinem Umfeld festgestellt habe, es geht etwas über das Kopfschütteln hinaus. Wir machen uns auch durchaus auch gewisse Sorgen, weil Deutschland für die Schweiz natürlich ein ganz wesentlicher Partner ist, in jeder Beziehung, nicht zuletzt wirtschaftlich. Und wenn wir dann schauen, was wir davon ausgehen müssen, dass auch der sicherheitspolitische Druck auf Deutschland zunehmen wird, von dem her nehmen wir das natürlich mit großem Interesse zur Kenntnis, aber ich möchte mich hier enthalten, irgendeine Empfehlung oder einen Kommentar abzugeben. Dazu haben wir ja die neue Zürcher Zeitung, die sich sehr stark mit der deutschen Politik auseinandersetzt.
Ja, die wir hier im Podcast auch öfter mal thematisieren. Herr Bühler, dieses Ampel-Aus, das kann Ihnen ja auf das Militär bezogen sicher auch nicht egal sein. Da haben wir mal einen Verteidigungsminister, mit dem Sie auch zufrieden sind und dann ist er möglicherweise bald schon wieder weg.
Naja, das ist jetzt unwichtig, ob ich zufrieden bin, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist sehr zufrieden mit ihm. Er ist stabil der beliebteste Politiker, den wir haben in Deutschland. Ja, natürlich, das kann schon passieren. Wir wissen ja, dass Verteidigungsminister nach allen möglichen Kriterien ausgewählt werden. Parteizugehörigkeit in einer Koalitionsregierung, Parteienproporz in der Regierung, Zugehörigkeit zu einem Landesverband, das Geschlecht spielt eine Rolle. Aber und am Ende, aber eben ganz am Ende, kommt auch die Kompetenz dazu. Das ist am Ende nicht immer erfolgreich, wie wir auch in jüngster Vergangenheit erlebt haben.
Aber war auch gar nicht so ernst gemeint. Wenn ich jetzt ernsthaft frage, Herr Bühler, für diese ausgerufene Zeitenwende, auch bei der Bundeswehr bzw. bei der Landesverteidigung, ist das Ganze sicherlich in keinster Weise förderlich?
Also grundsätzlich, die Bilanz der Zeitenwende fällt für mich nach fast 3 Jahren leider nicht so aus, wie ich mir das nach der Rede des Kanzlers vorgestellt habe. Wir müssen die Zeitenwende aus meiner Sicht im Sinne einer Gesamtverteidigung entschlossen weiter fortsetzen. Und die Umfragen, die ja immer eine große politische Rolle spielen, die zeigen, dass es bei unseren Wählern und Wählerinnen dafür große und stabile Unterstützung gibt. Im Übrigen auch für die Unterstützung, für die weitere Unterstützung der Ukraine. Natürlich wird die Zeitenwende intern in der Bundeswehr weitergehen. Da bin ich überzeugt davon. Aber es geht eben nicht ohne notwendige Finanzmittel. Und da mache ich mir Sorgen um die gegenwärtige mittelfristige Finanzplanung. Die Tatsache, dass das 100-Milliarden-Paket nahezu komplett gebunden ist und keine Idee sichtbar ist, dieses Problem mittelfristig zu lösen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Man überlässt es einer künftigen Bundesregierung, das Thema zu stemmen. Und das Zweite ist ein anderes. Das ist ein ganz praktisches. Der Bundestag wird zwar in den verbleibenden Sitzungen jetzt bis zur Vertrauensfrage, die Wahl soll ja am 23. Februar stattfinden, noch einige Beschaffungsprojekte genehmigen. Dann wird es aber zu einer monatelangen Flaute kommen. Also die Wahl zunächst, Koalitionsverhandlungen, Regierungsbildung. Und erst wenn danach als letzter Schritt die Ausschüsse des Deutschen Bundestages feststehen, dann kann es mit der Modernisierung der Bundeswehr weitergehen. Da werden viele Monate ins Land gehen und wir werden viel Zeit verlieren. Erschwerend kommt hinzu, dass wir für 2026 keinen Haushalt haben und mit einer vorläufigen Haushaltsführung leben müssen. Das bedeutet ganz konkret, dass keine neuen Investitionsprojekte begonnen werden dürfen. Dabei sind 2026 knapp 80 Beschaffungsprojekte vorgesehen, die alle der Genehmigung des Parlaments unterliegen. Das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass man eine Art Notfallplan nun aufstellt für die Bundeswehr, um genau diese praktischen Fragen zu lösen.
Okay. Eigentlich wollten wir auch nur kurz auf diese Punkte eingehen, aber die Zeit ist natürlich auch schon wieder gerannt. Herr Gerber, dann kommen wir jetzt quasi zum dem Schwerpunkt, dessen wegen wir Sie hier eingeladen haben in diesen Podcast. Nordkorea selbst, der Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea, der noch immer nicht in einen Friedensschluss gemündet ist. Die nordkoreanische Waffenhilfe für Russland bis hin zum Einsatz nordkoreanischer Soldaten zur Unterstützung der russischen Armee. Vielleicht können wir uns zunächst mal historisch sozusagen in die Jetztzeit arbeiten. Dieser Koreakrieg, der ist ja nun über 70 Jahre her. Es standen sich damals, glaube ich, Nordkorea im Verbund mit China und Südkorea im Verbund mit Truppen der Vereinten Nationen gegenüber. Letztere unter Führung der USA. Können Sie kurz sagen, worum ging es eigentlich?
Also das Problem von Korea war ja das, dass Korea vor dem Zweiten Weltkrieg eine Kolonie Japan, des imperialen Japans war. Und gegen Ende des Krieges, der ja in Europa bereits im Mai 1945 beendet war, aber im Pazifik noch weiter andauerte, war die Frage, was machen wir mit Korea nach Beendigung des Krieges, zwar immer wieder auf der Tagesordnung der Treffen in Teheran, in Yalta und wo auch immer, aber es wurde keine Lösung gefunden und die hat man dann relativ rasch vor Ende des Krieges, als klar war, dass man den Krieg so rasch als möglich beenden müsste, und hat dann ein Konzept angewandt, wie das in Europa abgemacht wurde, also mit sogenannten Besatzungszonen, damit im Prinzip die Sowjetunion auch eingebunden in die Kriegführung im Pazifik, was sie bis zu diesem Zeitpunkt, also im Frühjahr 1945, nicht mehr war. Und damit hat sich eine Art Teilung ergeben, die Ihnen ja in Deutschland, aber eben im Gesamteuropa auch bekannt ist. Es gab zwei Besatzungszonen, die sich dann, die grundsätzlich nicht dafür geplant waren, endlos da zu bleiben, sondern als Übergangsregelung, um ein Land wieder in normale, stabile Verhältnisse zu führen, die ja über keine wirklichen eigenen Streitkräfte, über keine, keine funktionierende Verwaltung verfügten, weil die ja japanisch waren vorher. Daraus hat sich dann ganz rasch gesagt, zwei Systeme gebildet. Im Süden ein sehr auf Amerika westliche Werte ausgerichtetes nationalistisches System. Und Stalin hat den Norden dann relativ rasch so bereitgestellt und Kim Il-sung dorthin eingesetzt als Chef, dass sich daraus dann im Prinzip zwei antagonistische Systeme entlang des Linien des Kalten Krieges ergeben haben, mit dem Endergebnis, dass der Norden dann die Vereinigung mit militärischen Mitteln hat erzwingen wollen, mit starker Unterstützung der Sowjetunion und der Rückversicherung der Chinesen, dass sie im Falle eine Notwendigkeit dort eingreifen würden. Also im Prinzip hat der Krieg letztendlich eigentlich als Bürgerkrieg begonnen, um dann eben mit Unterstützung Dritter, im Norden waren das dann die Chinesen, die Sowjets haben zwar Waffen geliefert und Instruktoren, aber keine Kampftruppen. Und auf der Südseite, damit hat Kim Il-sung zwar gerechnet, aber nicht so schnell, hat sich dann dank eines Mandats der Vereinten Nationen ein Kommando gebildet und der amerikanischen Führung, welche dann eben andere Staaten der UNO, die sich dort Mitglied waren, primär amerikanische Verbündete dort mitgeholfen haben. Und dank dieses United Nations Command, so heißt es, es führt immer noch die Flagge der UNO, sind zwei Systeme auf sich gegenübergestanden, wo man eigentlich sagen konnte, ab der relativ rasch nach Ausbruch des Krieges wurden die meisten Kampfhandlungen geführt im Süden der ausländischen Streitkräfte mit südkoreanischer Unterstützung und im Norden waren es primär die Chinesen mit Unterstützung der noch restlich verbleibenden nordkoreanischen Kräfte. Also das war die Konstellation, die dann zu den Waffenstillstandsverhandlungen geführt hat.
Und Waffenstillstand dann 1953. Dieser Waffenstillstand ist noch heute in Kraft. Es gibt, das hatte ich schon angedeutet, keinen offiziellen Friedensschluss. Kann man sagen, heißt das, dass auch dieser Konflikt am Ende ja derzeit nur ein eingefrorener ist?
Also technisch kann man das genau so sagen. Also der Krieg ist, beide Koreas betrachten sich, und das wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sich beide Koreas eigentlich technisch, wie Sie das sagen, noch im Kriegszustand befinden, weil keine politische Lösung vorhanden ist. Während der letzten Administration in Südkorea, der Moon Jae-in, haben sie versucht, eine sogenannte End-of-War-Declaration einzubringen, die dann praktisch de facto das Kriegsende dargestellt hätte. Aber das hat die ersten Diskussionsrunden hat das nicht überstanden. Und dann mit dem Wechsel zu einer konservativen Administration in Südkorea ist das eigentlich vom Tisch.
Einhaltung des Waffenstillstandes wird ja überwacht. Passiert das quasi heute noch genauso auf die gleiche Art wie vor 70 Jahren?
Das hat sich natürlich komplett verändert und das ist natürlich eines der großen Probleme dieses ganzen Konstrukts, weil dieses Konstrukt ist ja entstanden mit der Waffentechnologie und den Möglichkeiten der frühen 50er Jahre. Also im Prinzip eine Fortsetzung der Fähigkeiten des Zweiten Weltkriegs und heute stehen wir in praktisch allen Bereichen auf einem Niveau, das weit übersteigt. Aber die Rahmenbedingungen sind nach wie vor die gleichen. Also die 2 Kilometer auf beiden Seiten der demilitarisierten Zone, das hat für die damaligen Rahmenbedingungen war das soweit ausreichend, aber ist heute natürlich eigentlich kein Hindernis, das zu überwinden. Also von dem her darf man sagen, das ist eigentlich die positive Sache, dass trotz aller Spannungen, die immer wieder auftauchen, das Gros der Vorgaben des Waffenstillstandsabkommens eingehalten werden, aber dass wir in den letzten paar Jahren, Stichwort Drohnen, Stichwort Cyber, Stichwort andere Information Warfare und so weiter, dass hier Entwicklungen im Gange sind, die natürlich weit über das hinausgehen, was man bisher unter Kontrolle hat halten können.
Sie hatten die demilitarisierte Zone angesprochen zwischen Nordkorea und Südkorea, 2 Kilometer auf beiden Seiten, wenn ich es recht verstanden habe, also ist insgesamt 4 Kilometer breit. Gleich hinter dieser Zone kommt dann auf beiden Seiten wieder Militär? Und wenn ja, wie viel?
Da kommt natürlich auf beiden Seiten Militär. Man kann eigentlich grob gesagt sagen, dass in beiden Koreas etwa 2 Drittel der Streitkräfte relativ nahe oder eben nahe in der demilitarisierten Zone eingesetzt sind. Auf der Südseite, grob gesehen, also Südkorea verfügt über eine sehr beachtliche Streitkraft, die auf der allgemeinen Wehrpflicht beruht und etwa 550 bis 600.000 Mann modern ausgerüstet. Dazu kommen rund 28.000 in Südkorea stationierte US-Streitkräfte, schwergewichtig US Army, etwas Air Force und praktisch keine Marinestreitkräfte. Im Norden auch mit nationalem Militärdienst, der in der Regel 10 bis 12 Jahre dauert für männliche Bürger Nordkoreas, etwa 1,2 bis 1,3 Millionen Mann unter Waffen. Viel Gerät veraltet, aber nicht alles in gewissen Bereichen. Es gibt 3 Bereiche, in denen die Nordkoreaner massive Fortschritte gemacht haben, nicht zuletzt in den letzten Jahren. Das sind erstens die Spezialkräfte, sind zweitens Artilleriesysteme mittlerer und großer Reichweite und drittens dann das Raketen- und Nuklearpotenzial, zu dem wir wahrscheinlich noch etwas zu sagen haben werden.
Können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher eingehen drauf, Herr Bühler? Also diese qualitative Seite, also dass Nordkorea beispielsweise vielleicht bald Nuklearmacht ist, heißt also nicht, dass sie auch ansonsten jetzt top ausgerüstete Streitkräfte haben. Das kann man ja auch vielfach bei den Russen jetzt im Ukraine-Krieg sehen.
Also sollten wir mal Urs Gerber fragen. Also nach meinen Informationen, Urs, sind die Soldaten, die jetzt in der Region Kursk sind, Bestandteil der 11. Armee, der 11. nordkoreanischen Armee. Nach deren eigener Einschätzung sind sie Spezialkräfte. Du hast gerade davon gesprochen, dass das ein Bereich ist, der erhebliche Fortschritte gemacht hat und wo viel investiert worden ist. Sind diese Spezialkräfte mit westlichen Spezialkräften vergleichbar? Was können wir von denen erwarten?
Also das ist in der Tat so. Also ich teile deine Auffassung, obschon ich keine gesicherten Erkenntnisse habe, dass die von welchen Truppenteilen die stammen. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass diejenigen, die sich jetzt in der Ukraine oder respektive in Russland, in der Region Kursk befinden, das sind nicht Special Forces, wie wir uns das vorstellen. Aber das sind Kräfte, die besser ausgerüstet sind im Vergleich zum durchschnittlichen Infanteriedivisionsverband, die wahrscheinlich auch besser genährt und besser ausgelesen worden sind bezüglich der Rekrutierung. Ich verweise darauf, dass nach wie vor im Moment Jahrgänge im Militärdienst sich befinden, die geboren worden sind während der großen Hungersnot. Und ich habe das selber erlebt in Nordkorea. Die Kinder, die in diese Zeit hineingeboren worden sind, sind in verschiedenster Weise sehr oft geschädigt, nicht zuletzt auch in der Hirnentwicklung. Und von dem her gehe ich davon aus, dass das schon ausgelesene Kräfte sind, aber ob sie das Niveau haben von westlichen Spezialkräften, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube insgesamt, Waffentechnisch rein von der Ausrüstung her ist das sicher nicht schlecht. Das Problem für die Nordkoreaner, und das gilt natürlich für alle Kräfte, die dort eingesetzt sind, die verfügen über praktisch keine Einsatzerfahrung, weil letztmals im Koreakrieg eingesetzt.
Und wie beurteilst du die Zusammenarbeitsfähigkeit, die Interoperabilität mit den Russen? Ich meine, noch ist es nicht klar erkennbar, ob sie eigene Aufträge bekommen, ob sie in eigenen Regionen eingesetzt werden oder unter Kommando der Russen. Aber sie müssen natürlich zusammenarbeiten, sie müssen Absprachen treffen, Artillerie, Absprachen treffen hinsichtlich, wenn sie Minen legen und so weiter. Also ich brauche das nicht weiter ausführen, für dich sowieso nicht. Wie sieht das aus? Rein von der Sprache schon mal.
Also Interoperabilität ist ein gutes Stichwort. Ich beginne mal dort, wo wahrscheinlich eine ziemlich große Übereinstimmung ist. Die nordkoreanischen Streitkräfte, also die Korean People's Army, KPA, bildet aus nach den Grundlagen der Sowjetarmee, also der russischen Streitkräfte. Also rein von den Reglementen her, von der Taktik her, von diesen Rahmenbedingungen her ist Übereinstimmung. Das müssen die nicht neu lernen. Die sind nach wie vor, werden nach diesen Grundsätzen ausgebildet. Das ist mal das eine. Das größte Problem hast du angesprochen, das ist die Sprache. Ich gehe nicht davon aus, dass die dort eingesetzt sind, außer vielleicht einzelne Übersetzer, da hat es sicher welche, und einzelne Offiziere, die allenfalls in der Sowjetunion ausgebildet worden sind, dass die über Sprachfähigkeit verfügen. Aber in Masse verstehen die kein Russisch. Und ich gehe davon aus, dass das eines der ganz großen Probleme sein wird oder ist, miteinander eingesetzt zu werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das im kleinen Verband ist, weil dort dann die Probleme groß sind. Übrigens, Klammerbemerkung, das Problem der Interoperabilität ergibt sich auch im Süden, wo die Englischkenntnisse der südkoreanischen Streitkräfte nach wie vor nicht ausreichend sind, dass man ohne Übersetzer zusammenarbeiten kann.
Und was heißt das, Herr Gerber, für die Kampfkraft dann, die diese nordkoreanischen Truppen möglicherweise in der Ukraine haben?
Also ich habe kürzlich gelesen, einen Vergleich, den ich einigermaßen nachvollziehen kann. Ich glaube, rein von der physischen Fähigkeit, von der Motivation, etwas zu machen und von der Bereitschaft zu kämpfen, könnte ich mir vorstellen, dass sie sicher das Niveau deren, die von den Russen praktisch zwangsverpflichtet worden sind, also die sind sicher besser. Aber hier spreche ich von der einzelnen Gefechtsleistung des einzelnen Soldaten. Wenn es dann in eine Verbandsleistung hineingeht, kann ich das schlecht beurteilen. Solange sie unter sich sind, solange sie im koreanischen Verband kämpfen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie hier einen guten Beitrag leisten können. Aber wenn es dann Combined Arms, also übergreifend, verbandsübergreifend geht, da werden da wahrscheinlich die Limiten relativ rasch sehr erheblich sein.
Ich habe mir noch notiert, was Sie vorhin gesagt hatten, ich hoffe, ich habe es richtig gehört, 10 bis 12 Jahre Militärdienst für die männliche Bevölkerung, war das korrekt, was ich verstanden habe?
Das haben Sie richtig verstanden,
ja. Genau. Und ist das ein Vorteil sozusagen für die koreanischen Streitkräfte? Weil wenn man so lange Militär ist, dann hat man ja auch eine gewisse Übung, wenn auch keine Kampferfahrung, aber eine Übung, es gibt gewisse Routinen und so weiter und so fort. Oder hat das möglicherweise eher Nachteil, weil man das dann nach so langer Zeit dann auch irgendwann mal satt hat?
Also es wäre sicher darauf hinzuweisen, und zwar nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass man die Verweildauer in den Streitkräften nicht vergleichen kann mit westlichen Systemen, auch nicht mal mit der russischen Armee oder mit anderen Streitkräften in Osteuropa im russischen Orbit. Der nordkoreanische Soldat hat verglichen auf seine Zeit im Militär relativ wenig, und es gab Phasen, wo man sogar sagen muss, sehr wenig Gelegenheit, sein Metier eigentlich zu trainieren und sich weiterzubilden. Also in Nordkorea sind die Streitkräfte ein Teil des gesamten wirtschaftlichen Systems. Das ist eigentlich ein Staatsbetrieb, der zwar grundsätzlich da ist, in erster Linie um die Sicherheit und die Verteidigung des Landes sicherzustellen, aber eben auch nicht zu einem unbeträchtlichen Maße eigene Wirtschaftszweige hat, auch in der Landwirtschaft tätig ist, in Betrieben tätig ist und also in dem Sinne gemischt eingesetzt wird. Und deshalb ist eben auch die Einsatzfähigkeit und die Kampfkraft vor allem der durchschnittlichen Soldaten relativ gering bis gering verglichen mit der langen Verweildauer im Militärdienst.
Wenn ich an dieser Stelle mal Donald Trump zitieren darf, der hat ja den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un nicht ohne Grund mal kleinen Raketenmann genannt, also sprich mit Raketentest, mit den Anstrengungen, endlich eine Atombombe zu besitzen, ist Nordkorea ja immer wieder in der Öffentlichkeit. Wie sind denn diese nordkoreanischen Fähigkeiten einzuschätzen?
Also die nordkoreanischen Fähigkeiten sind sicher nicht zu unterschätzen. Also ich meine, natürlich gibt es sicher noch Lücken, um dann eine robuste Einsatzfähigkeit der Systeme, und ich spreche jetzt hier von den Raketen und dem Nuklearpotenzial, beim anderen sieht es dann noch einmal anders aus. Aber grundsätzlich haben sich die Fähigkeiten in verschiedensten Bereichen, eben Artillerie, Raketen und Nuklearfähigkeiten in den letzten, ich würde mal sagen, insbesondere seit dem Amtsantritt von Kim Jong-un, haben sich deutlich gesteigert. Und das Interessante und auch Frustrierende für die Südkoreaner, aber für die ganze Weltöffentlichkeit ist ja, dass das Ganze geschieht in Rahmenbedingungen von UNO-Sanktionen, die immer wieder verstärkt worden sind. Und ich erinnere daran, dass bis 2018 sämtliche UNO-Sicherheitsratsresolutionen zum Raketen- und Nuklearpotenzial der Nordkoreaner einstimmig, das heißt 15-0, im Sicherheitsrat verabschiedet worden sind. Und seit eigentlich dem Ukraine-Krieg hat dort ein Bruch stattgefunden. Und jetzt gibt es zwei Veto-Stimmen, die jede Weiterentwicklung, aber eben auch jede Kontrolle praktisch verunmöglichen und damit Nordkorea die Möglichkeiten geben, dort dieses Potenzial weiterzuentwickeln. Also es wird sicher, ich würde es glaubwürdig, ich habe das selber festgestellt, als echte Bedrohung wahrgenommen, dass eben auch ein sicherheitspolitisches Kalkül nicht nur in Nordostasien, sondern eigentlich zunehmend auch global in Rechnung gestellt werden muss. Mhm.
Das, was Kim da in die Rüstung steckt und auch sicher in seine eigenen Annehmlichkeiten, das ist ja Geld, das den normalen Menschen in Nordkorea fehlt, das natürlich auch anderen Bereichen der Wirtschaft im Lande fehlt. Ich erinnere nur mal daran, dass die Menschen halt im Land nicht nur eine Hungerkrise zu überstehen hatten. Sie hatten Gelegenheit, Herr Gerber, sich auch in Nordkorea umzusehen. Das hatten Sie, glaube ich, schon angedeutet. Was für ein Land haben Sie denn da gesehen? Also was für Menschen?
Also es ist ein ganz spezielles Land. Ich würde es als das abgeschlossenste Land auf diesem Planeten bezeichnen. Das war damals schon so, als ich dort war. Und das hat sich insbesondere seit der Covid-Krise noch verstärkt. Ich erinnere daran, dass ab Februar 2020 bis kürzlich, Nordkorea komplett abgeschlossen war. Es waren auch keine westlichen Diplomaten mehr dort und so weiter. Also es ist eine komplett in sich geschlossene Bubble, die vom Staate her darauf geachtet wird, dass diese Bubble auch undurchlässig bleibt. Das heißt, die Leute leben einen harten Alltag, aber in der Wahrnehmung, und das sagen mir viele Leute, die auch dort gearbeitet haben, in ihrer Wahrnehmung ist die Situation zwar hart, aber verglichen mit der Außenwelt, die sie letztlich ja überhaupt nicht kennen, ist es immer noch eine akzeptable Situation. Das trägt ja auch zur Stabilität des Landes bei. Es gibt ein riesengroßes Gefälle zwischen den großen Städten, insbesondere Pyongyang und dann der des Landes, weil die Wirtschaftsleistung ist sehr tief und nach dem Einstellen der Unterstützung durch die Sowjetunion hat eine eigentliche Deindustrialisierung stattgefunden. Das heißt, es gibt vor allem Landwirtschaft, es gibt und dann wird Industrie betrieben mit dem Hauptziel, entweder Devisen zu beschaffen, um das Rüstungssystem voranzutreiben und eben dann als Wichtigstes diese Potenziale im militärischen Bereich, insbesondere Raketen, Satelliten und Nuklearkapazität weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich die Hauptstoßrichtung und darin spielt der durchschnittliche Nordkoreaner eigentlich bösartigerweise gesagt, keine Rolle.
Ich will mal das Stichwort Bubble noch aufgreifen, diese Abgeschottetheit, und mal eine höhere Frage einführen, die uns erreicht hat dazu, und zwar von Heinrich Sander aus Weilheim in Oberbayern. Ich lese mal kurz vor. Zu den lebenserhaltenden Maßnahmen der nordkoreanischen Diktatur gehört die totale Abschottung der eigenen Untertanen, natürlich mit dem Ziel, dass diese von den Segnungen des verhassten Westens nichts mitbekommen. Jetzt hat das Regime den Schritt gewagt, Soldaten ins Ausland zu schicken. Dort werden sie aber ganz sicher mit der, ich nenne es mal so, Außenwelt in Kontakt kommen und eine ganz andere Welt kennenlernen. Ich frage mich nun, wie das Kim-Regime mit diesen Soldaten umgehen wird, sollten diese wieder in ihre Heimat zurückkehren, respektive welchen politischen Impact es haben wird. Kim kann denen ja nicht einfach die Festplatte löschen. Und, ich übertreibe jetzt mal ein wenig, wenn es ganz blöd für Kim und Konsorten läuft, könnten diese Wissenden einen Funken der Revolution in dieses abgeschottete Land tragen. Zitat Ende. Was meinen Sie, Herr Gerber?
Plakativ ausgedrückt, der Hörer hat natürlich grundsätzlich recht in seinen Folgerungen. Leider lässt sich das wahrscheinlich kaum oder nicht umsetzen. Ich erinnere daran, dass bereits vor dem Ukraine-Krieg immer wieder so Zahlen schwanken zwischen 60.000 bis 100.000 Nordkoreaner in Russland und in anderen Staaten außerhalb Nordkoreas als Arbeiter gearbeitet haben. Also der Außenkontakt vom durchschnittlichen Arbeiter, der hat schon bisher stattgefunden. Das Problem bei nordkoreanischer Auslandstätigkeit ist immer, dass natürlich kein Kontingent, sei es noch so klein, ohne Kontrolle und Überwachung in Betrieb gesetzt wird. Das wird für diese Streitkräfte genau so gleich sein wie für den Wanderarbeiter, wie letztlich auch für den Diplomaten oder den Studenten irgendwo im Ausland. Also die Kontrolle findet statt und von dem her gibt es selbstverständlich den Kontakt mit anderen Systemen. Die werden aber möglichst auf ein Minimum gehalten. Das wird wahrscheinlich bei diesen Soldaten nicht anders sein. Und letztendlich, und das weiß man eben auch von Diplomaten und anderen, die dann nicht nach Hause zurückkehren wollen, wenn es sich um Leute handelt mit besonderem Wissen oder besonderem Können, wird die Familie unter Druck gesetzt und das hat, wenn jemand nicht zurückkehrt oder eben desertiert letztlich, hat das Auswirkungen auf die Familie, die dann je nach Vergehen und Wichtigkeit der Person sehr hart bestraft werden. Also da gibt es ein System, wo dieser Einfluss von außen möglichst minimiert wird, um dann, wenn man zurückkehrt, selbstverständlich wieder Integration ins System und damit, dass man das dann praktisch nach Möglichkeit unterdrücken kann. Also von dem her rechne ich leider nicht damit, dass das einen Einfluss hat, dass da ein Mehrwissen von außen, das irgendwie eine Veränderung innerhalb von Nordkorea ermöglichen würde, dass das erreicht werden kann.
Wenn Nordkorea so ein bisschen die Muskeln spielen lässt mit seinem Militär, inwieweit fühlt man sich denn tatsächlich in Südkorea davon bedroht?
Grundsätzlich fühlt sich im Moment Südkorea, also zumindest ist das die offizielle Wahrnehmung, und ich habe das selber festgestellt, für sie ist das, wie die Südkoreaner das nennen, eine Provokation. Also der Nukleartest ist eine Provokation und eben jetzt auch diese Teilnahme am Konflikt in Russland respektive der Ukraine wird als Provokation, das heißt als Bedrohung wahrgenommen. Jetzt kann man das natürlich auch etwas umfassender sehen. Alle Soldaten Nordkoreas, die in Russland im Einsatz stehen, stehen letztlich nicht zur Verfügung in Korea. Jetzt kommt aber ein Element dazu, auf das ich speziell fokussieren möchte, weil dort ist es natürlich mittel- bis längerfristig durchaus ein Bedrohungspotenzial. Die südkoreanische Regierung, ich glaube gestern, hat verkünden lassen, dass man Beobachtungsteams in die Ukraine schicken will, nicht um eine eigene Beteiligung ins Auge zu fassen, sondern festzustellen, welche militärischen Fähigkeiten auf der verschiedenen Stufen und welche Erkenntnisse sich ergeben aus dem Einsatz nordkoreanischer Waffen und eben auch Munition, die dann zurückgebracht werden können nach Südkorea. Damit ist klar, Kim Jong-un und Nordkorea profitiert von diesem Einsatz eben auch, dass zumindest jetzt ein Nukleus an Einsatz und Kriegserfahrung gewinnt, die sie bisher nicht hatten und damit letztendlich einen Benchmark schaffen können, um bei einem allfälligen innerkoreanischen Konflikt das dann einsetzen zu können. Und das Zweite, aus meiner Sicht noch wichtigere, ist mit der Beteiligung an der Seite von Russland. Damit können praktisch alle Systeme, mindestens bis Kurzstreckenraketen, können im Einsatz getestet werden, und zwar im Echteinsatz. Das ermöglicht es dann den Nordkoreanern eben beispielsweise wesentlich weniger Testläufe durchzuführen, zu Hause in relativ einfachen Umgebungen und in nicht einsatzbedingten Umgebungen, was sie jetzt eben in der Ukraine damit gewinnen können. Also von dem her ist das natürlich zumindest indirekt jetzt schon eine Bedrohung, die sich aber erst allenfalls mittel- bis längerfristig auswirken wird.
Okay, wenn ich auf meinen Zettel schaue, Herr Bühler und Herr Gerber, ich habe noch so viele Fragen zum Thema Nordkorea. Wenn ich auf die Uhr schaue, sagt mir die Uhr eigentlich, ich kann sie heute nicht mehr stellen. Deswegen folgender Vorschlag. Wir machen erst einmal einen Punkt und setzen hier in der nächsten Folge nochmal an und vertiefen diesen Schwerpunkt Nordkorea nochmal, weil es ja wirklich noch eine Menge zu bereden gibt, also vor allem mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf die Präsidentschaft von Donald Trump, die ja auch in der ersten Präsidentschaft hatte ja auch schon einiges in Sachen Nordkorea und Südkorea bewegt, in welche Richtung auch immer. Wäre das für Sie okay, also wenn wir uns dann im nächsten Podcast nochmal wieder treffen, Herr Gerber und Herr Bühler?
Meine Sicht ist das sehr gut, danke.
Okay, und Herr Bühler, bei Ihnen?
Ja, selbstverständlich. Wenn Urs beim nächsten Mal dabei ist, würde mich das freuen. Okay,
dann tun wir das so. Dann war das der Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen oder Ähnliches haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler und Herr Gerber, wir hören uns also in der nächsten Woche wieder. Allerdings müssen wir mal schauen, wie wir das terminmäßig hinkriegen, zu welchem Tag wir diesen Podcast dann aufzeichnen und ausspielen können. Für heute erstmal Ihnen beiden ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Und ganz herzlichen Dank, Urs, dass du hier warst, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Für mich war es eine Freude und Ehre. Besten Dank, und ich freue mich auf die nächste Folge.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.